für jeden, der gekommen ist. Wir wollen heute aus dem Wort Gottes lernen. Mein Thema ist, Gott ist einer von uns. Kannst du es vorstellen? Gott ist einer von uns. In Johannesevangelium fängt das Johannesevangelium einfach so an, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also, wir haben gute Aussichten. Gott ist unter uns, Gott ist mit uns und ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Ist Gott in uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott um uns? Wer kann gegen uns sein? Denk drüber nach. Rechne es aus. Gibt es noch irgendjemand, der größer ist als der Herr, mächtiger als der Herr? Gott ist einer von uns. Also, er ist in unserer Mitte. Jesus wurde Mensch, wurde Fleisch, hat sich mit uns identifiziert, hat menschliche Gestalt angenommen und wurde als ein Mensch erfunden. Man musste ihn sogar verraten mit einem Kuss, denn sonst hätten sie ihn gar nicht gefunden. Aber jetzt noch ganz schnell ein paar Termine. Am Freitag um 19 Uhr haben wir Gottesdienst hier und das Thema wird sein, Gott muss zu uns geredet haben. Naja, ich hoffe es, dass er zu dir und zu uns geredet hat, dass er sich offenbart hat. Dann am Samstag die Pfingstwunder, nicht nur ein Wunder, sondern gibt es mehrere Pfingstwunder. Dann am Sonntag, der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns, wir haben Pfingsten und ich möchte dich herzlich einladen, werde voll Heiligen Geistes, lass dich füllen. Und am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, breche den knechtischen Geist. Der Heilige Geist ist kein knechtischer Geist, der Heilige Geist ist ein Geist, was die Menschen frei macht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. So, Gott ist einer von uns geworden. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus kennengelernt habe, nicht als Gott, als Monster oder irgendwie ein Überwesen, das was Gewaltiges. Nein, Gott ist einer von uns gewesen. Wir konnten mit ihm sprechen und können immer noch sprechen mit ihm. Er wurde Baby. Man muss vor Gott keine Angst haben. Die Weisen kamen und haben ihn angebetet. Also ohne Scheu und ohne Angst und ohne Hemmung Gott angebetet. So, Gott ist einer von uns. Gottes Herrlichkeit will über uns aufgehen. Das ist es, was Pfingsten passiert. Der Geist des Herrn wurde ausgegossen und so weiter. Gott ist überall zu finden. Gott ist hier und er ist gleichzeitig in Amerika oder ganz woanders, in Australien oder ja vielleicht in Feuerland. Oder Gott ist überall. Und Gott ist einer von uns. Das ist schwer zu verstehen. Wie ist das möglich? Wenn du Gott sehen willst, geh in die Natur. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Er lässt die Natur anschauen. Und wenn du die Natur gesehen hast, du sagst, guck mal, und das hat mein Vater gemacht. Und das hat mein Gott gemacht. Alles, was Gott schafft, ist perfekt und gut, vollkommen, ist rein. Der Mensch kann nicht groß nachbessern. Wenn Gott was macht, also ist nichts nachzubessern, ist es alles perfekt, was er anfasst, auch im Geistlichen, auch in unserem persönlichen Leben. Was Gott macht, ist gemacht. Was er nicht macht, da können 1000 Leute dran arbeiten, wird nichts. Gottes Gegenwart ist es, was uns perfekt macht. Wenn Gott hier ist, dann musst du keine Angst haben, wie geht's mit mir morgen weiter oder übermorgen. Was passiert, wenn Gott da ist, dann ist alles erledigt, was unerledigt ist. Er macht es. Da wo der Herr ist, da ist eine Milliarde Engel dabei. Wenn Gottes Gegenwart heute Nachmittag in deinem Leben ist, dann musst du keine Angst haben. Wie schaffen wir das? Da sind Milliarden von Engeln da. Nicht nur ein Engel oder zwei, sondern die ganzen himmlischen Heerscharen. Ein Berg voll feuriger Rosse ist da, die erledigen das alles. Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist ausschlaggebend für unsere Existenz. So, wenn Gott da ist, wird alles gut werden, muss keine Angst haben, wird es recht, wird es nicht recht. Wenn Gott da ist, dann wendet er alles zum Besten. Wenn Gott da ist, wenn seine Gegenwart da ist, wirkt es befreiend, da ist alle Verklemmung vorbei, du musst dich nicht genieren und Angst haben. Wie machen wir das jetzt? Durch die Gegenwart Gottes sind wir in eine andere Welt versetzt. Stell dir mal vor, der König aller Könige ist hier, jetzt, heute und in diesem Augenblick. Dann wirst du nicht betteln und dich als armselig benehmen und jammern und klagen. Du wirst jubeln und jauchzen. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Durch die Gegenwart Gottes wird alles bei uns anders. Was uns fehlt, ist die Gegenwart Gottes. So wie in der Natur, wenn die Sonne fehlt, stell dir mal vor, die Sonne würde ausfallen. Das wäre Katastrophe. Aber solche Katastrophen gibt es in so vielen Menschenleben, weil wenn Gott ausfällt, dann gibt es einen Blackout. So, durch die Gegenwart Gottes ist nichts mehr so wie früher. Das ist alles gleich anders. Er spricht ein Wort und es geschieht. Wenn Gottes Gegenwart da ist, mal dir das aus, was dann passiert, dann haben wir ein ganz anderes Gefühl. Der Große, der Starke, der Mächtige, der Erhabene ist hier. Dann fühlst du dich geborgen. Da traut sich niemand an dir ran. Dann fühlst du dich stark. Der Arme spreche, ich bin reich. So haben wir gerade so gesungen. Dann fühlst du dich gut. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, da sind die ganzen schlechten Gefühle, negativen Gefühle vorbei. Wenn Gott da ist, dann fühlst du dich gesegnet, gesalbt, gestärkt. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, spürst du, jetzt habe ich alles, was ich brauche nicht mehr. Meine Fragen sind beantwortet. Und wenn ich tatsächlich noch eine Frage habe, dann stelle ich sie ihm und werde ich ihm fragen. Weißt du, wenn Gott da ist, brauchst du nichts mehr Sichtbares, denn der Unsichtbare ist da und der bringt alles mit, was man braucht. Da ist das Übernatürliche da. Da musst du nichts erzwingen oder etwas herbeibeten. Die Gegenwart Gottes ist da, dann betest du anders. Dann schreist du nicht. Dann wirst du ganz leise sagen, und lieber Gott, wenn du da bist, das ist doch so schön. Dann musst du nicht brüllen und Gott irgendwie imponieren. Viele Menschen denken, sie müssen Gott imponieren und laut oder weinerlich oder was weiß ich da, flehentlich beten. Wir müssen unsere Stimme nicht verstellen. Wenn Gott da ist, kannst du ganz natürlich bleiben. Deshalb das Geheimnis ist die Gegenwart Gottes für unser Leben. Und wenn du das weißt, er ist da, jemand ist hier, der mein Leben fest in der Hand hat, der alles hat, was ich brauche, der alles weiß, was ich wissen sollte, der mich versteht, wenn der da ist, der mich versteht, der mich durchschaut, der mich kennt durch und durch, der mich bewacht, der ist da, auch wenn die anderen ihn nicht sehen. Jemand, der mich liebt, der sich um mich kümmert, der hinter mir steht, der mich nicht verlässt. Und Gott hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und versäumen. Wir müssen uns der Gegenwart Gottes richtig bewusst werden. Nicht die, ist er da? Nein, der wird nicht da sein, der ist da, der wird da sein. Doch, der wird schon da sein. Knöpfe abzählen. So, und was machst du, wenn du keine Knöpfe hast? Dann rätselst du weiter. Gott stellt sich grundsätzlich immer hinter uns. Was sagt Jesus, als er von dieser Welt weggeht? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Also die Gegenwart Gottes ist uns zugesagt. Wir brauchen keine Gefühle. Das Wissen reicht schon aus. Ich weiß, mein Jesus ist hier. Wenn Gott da ist, dann benimmst du dich auch anders. Weißt du, dann redest nicht dummes Zeug. Wenn Gott da ist, lügst du nicht, dann spielst du auch nicht was vor, denn er durchschaut alles, der sieht auch, was hinter der Maske ist. Dann musst du wahrhaftig sein, musst du echt sein, dann hör das Theater auf. Seine Gegenwart ist so ausschlaggebend. Die meisten Leute sind sich nicht bewusst, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Gott stellt sich hinter uns, er weiß, wie schwach wir sind, und er sagt, du, meine Gnade reicht für dich aus, geh, fürchte dich nicht. Unser Gott, seine Gegenwart, er tut alles für uns. Er ist einer von uns geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wie schön war das? Also manchmal habe ich gedacht, ah, das war doch fantastisch. Jesus und seine Jünger, wenn die eine Frage hatten, Heiland, wie geht's da, was sage ich da? Oder wir müssen Kirchensteuer bezahlen, da kommt jemand, der will die Kirchensteuer bezahlt haben. Dann sagt Jesus einfach, geh Petrus, wirf einen Haken aus und du wirst einen Fisch fangen und da ist in seinem Maul ist da ein Groschen und da bezahlst du für dich und mich. Oder da ist eine Menge Leute da, die wollen alle essen. Und dann sagt er, gebt ihr doch ihnen zu essen, 5 Brote und 2 Fische. Oder Wasser, Wein geht aus und du siehst, was Jesus kann und was Jesus macht. Die Gegenwart Jesu. Es ist so wunderbar, wenn du ihn in deinem Haus hast. Früher gab es ein Lied, O selig Haus, das ihn hat aufgenommen. Die Häuser, die Familie sind selig, sie sind glücklich, die Jesus aufgenommen hat als Dauergast. Nicht nur als einen, der mal kommt und mal wieder geht. Nein, bleibe bei uns, Herr, denn es soll Abend werden, haben die Emmaus Leute da gebetet. Also die Gegenwart Gottes. Gott ist mitten unter uns. Und weißt du, wann ich Gott am allermeisten brauche? Wenn ich versagt habe, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht weiter weiß, wenn alle Mittel mir ausgehen. Herr, jetzt kannst nur du mir noch helfen. Und Gott sagt, ich bin bei euch. Fürchte dich nicht. Gott ist an deinem Glück interessiert, wie kein anderer. An deinem Glück ist sonst niemand anders interessiert, außer ihn. Er ist an deiner Entwicklung interessiert, dass es aus dir was wird. Und er sagt, ja, ich bin schon alt. Was soll aus mir noch werden? Aus dir soll noch was werden. sogar dein Alter soll eine Jugend werden. Und die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben, die sollen dir entschädigt und ersetzt werden. Du darfst wissen, Gott spricht für mich, er verteidigt mich, er legt für mich die Hand ins Feuer. Ob ich es verdient habe oder nicht, die wenigsten von uns haben die Liebe Gottes verdient. Aber er sagt, ich bin für dich. Wer kann gegen dich sein? Gott ist unter uns. Leute, wenn wir das wissen, dass Gott unter uns ist, sollten wir uns ganz anders benehmen. Nicht so schüchtern und ängstlich. Was werde ich sagen? In dem Moment, wo du weißt, Gott ist bei uns, und zwar ich meine Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dann wird dir im richtigen Moment das Richtige gegeben. Dir wird gesagt, was du sagen musst. Dir wird gezeigt, was du tun musst. Gott ist hier. Er ergreift immer für dich Partei. Stell dir vor, nein, das war er nicht. Das war mein Sohn. Und alles wird auf seinem Sohn abgewälzt. Und er hat schon alles bezahlt. Mein Sohn wird es bezahlen. Mein Sohn wird es gut machen. Mein Sohn wird euch helfen. Und du solltest ein gutes Verhältnis zu Gott haben, als dein Freund. So, Gott ist anders, als wir uns manchmal vorstellen. Er ist gut zu uns. Grundsätzlich, Gott hat Gedanken des Friedens. Gott hat Gedanken der Liebe. Gott hat Gedanken des Heils, der Erlösung. Und Gott ist da. Gott ist anders. Er verwirft uns nicht, verdammt uns nicht. Er hat gute Gedanken über uns. Nicht solche Gedanken, wie die Menschen über uns haben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Die meisten Menschen, die gönnen dir nichts. Die sind schadenfroh, wenn es schief geht. Oder wenn du krank wirst oder sagen, ja gut, hättest du mehr Vitamine gegessen. Oder hättest dies und jenes gemacht oder wärst nicht so schnell gerast. Hättest du es wenigstens langsamer gemacht, hättest dich nicht so aufgeregt. Aber der Herr hat andere Gedanken für uns. Er sagt, ich habe Gedanken des Friedens und der Liebe, des Lebens. Wenn Gott da ist, Gott belastet einen nicht. Gott ist keine Last. Viele Menschen denken ja, Gott dienen, für Gott zu leben, das wäre eine Last. Gott ist da, du musst ihn nicht mitschleppen. Du bist bestens versorgt, wenn er da ist. Du bist bestens informiert, wenn er da ist. Gott ist unter uns. Fass diesen Gedanken, wenn du kannst. Gott ist in mir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht nur, dass er bei uns ist, sondern er ist sogar in uns. Aber ich meine, hier die Gegenwart Gottes in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Gott ist der vierte Mann. Schau, diese drei Jungs, die im Feuerofen waren, sie sind nicht bewahrt worden vom Feuerofen. In der Geschichte, als sie da ihre Knie nicht gebeugt haben. Sie mussten durch den Feuerofen oder sie mussten in den Feuerofen hinein. Und aber als sie drin waren, sie lobten Gott und priesen Gott. Und da war der vierte Mann im Feuerofen. Das war Jesus. Das war der Herr. Und der Herr will der vierte Mann in deinem Leben sein. Der vierte. Du und deine Freunde, ihr beide, zu dritt, zu viert. Und du lobst den Herrn und der Herr ist da, wo er gelobt und gepriesen wird. Gott war unter denen im Feuerofen. Ich bin überzeugt, Gott war auch in der Löwengrube beim Daniel. Bloß niemand hat es gesehen. Niemand geht es auch was an. Die Gegenwart Gottes geht niemand was an. Außer dir, weil es dich betrifft. Gott will einer von uns, einer von dir werden. Dieser unsichtbare Partner, dieser unsichtbare Begleiter. Und das macht das Leben dann schön, spannend. Leicht, bequem. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Ich will euch erquicken. Die meisten Menschen haben falsche Vorstellungen von Gott. Gott als Polizisten, als Aufseher, als Wächter, der mit dem Maschinengewehr dich bedroht. Gott ist ein guter Gott. Gott nimmt nichts, er gibt alles. Das ist unser Gott. Weißt du, wenn er da ist, du musst Gott nicht was Großes geben. Er hat ja alles, was er braucht. Er will nur deine Anerkennung haben, deine Zustimmung, deine Bejahung. Überall, wo Gott ist, erlebst du Führung, da erlebst du Sensation auf Sensation. Für ihn ist es ganz normal. Überall, wo man Gott hineinlässt und erlaubt, da geht er hin. Du solltest Gott mal zu deinem Kühlschrank erlauben und sagen, Herr, guck mal im Kühlschrank, da ist nicht so viel drin. Oder Gott erlauben in deinem Lagerhaus oder wo du auch Probleme hast, erlaubt dem Herrn, gib dem Herrn Zugang zu allen Bereichen deines Lebens. Gott will unter uns wohnen. Die Hütte Gottes unter den Menschen steht es in der Offenbarung. Das ist das letzte, der Abschluss der Dinge. die Hütte Gottes. Da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Trauer, keine Nacht, keine Finsternis, keine Angst. Lass Gott überall ran, an dein Krankenbett. Lass Gott, wenn du schwere Wege gehen hast, dann schick Gott und sag, Vater, geh du mal für mich, erledige du das für mich. Du sollst dem Herrn deine Wege befehlen und auf ihn hoffen und er wird's wohl machen. Weißt du, wir denken, wir müssen überall hinrennen. Du sollst nicht nirgendwo hinrennen. Wir sind das Werk seiner Hände. Befehl dem Herrn deine Wege. Sag, Herr, ich habe jetzt einen Plan. Ich muss darüber. Aber weißt du, ich habe so eine Angst. So, ich zittere, denn ich weiß, mich erwartet dort nichts Gutes. Geh du hin. Sprich du für mich. Handle du für mich. Entscheide du für mich. Gott will einer von uns sein. Gott will in allem involviert werden. Er möchte überall beteiligt werden, in allen Bereichen unseres Lebens. Deshalb sag ihm, wo dir der Schuh drückt, was dir fehlt, wo du einen Helfer brauchst, wo du Verstärkung brauchst, wo du einfach Beistand brauchst. Du willst allein diesen Weg nicht gehen, aber sag, Vater, geh du mit mir. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Und ich will da, wo du hingehst, auch hingehen. Und das tun, was du tust. Und das haben die Männer und Frauen der Bibel das immer wieder erlebt. Gott war mit ihnen. Gehst du durchs Wasser, ich bin bei dir. Gehst du durchs Feuer, ich bin bei dir. Gehst du durch die Wüste, ich bin bei dir. Dieses Wissen, Gott ist bei mir. Mein Gott ist einer von mir. Wenn du Gott mitnimmst, du musst natürlich ihn mitnehmen, ihn einladen. Er drängt sich uns nicht auf. Gott will einer von uns sein, er will mit uns Gemeinschaft haben, er will uns unterhalten, er will uns inspirieren, er will uns motivieren. Wir brauchen ja Motivation, was glaubst du, sonst kommen wir nicht ans Ziel. Wer motiviert dich sonst? Du selbst kannst dich nicht motivieren. Du kannst dich nicht an deinen Haaren dich hochziehen und sagen, jetzt reiß dich zusammen, aber der andere, der dich durch und durch kennt, der kann sagen, Johannes, reiß dich zusammen, es geht vorwärts. Er will mit dir reden, er will uns lieben, Herzen, so wenn es schon die Kinder herzt und küsst und liebt, wie viel mehr dich und mich. Er will uns ergänzen, wenn der eine hinfällt, steht der andere auf. Und wir liegen oft auf der Nase und kommen gar nicht hoch. Warum? Weil wir niemand haben. Der andere lässt dich liegen. Der Fromme lässt dich liegen. Denk nur an den Samariter, der blieb, oder der unter die Räuber fiel, den hat man liegen gelassen. Wir gehen zur Gebetsstunde. Die beten. Aber Gott lässt dich nicht liegen. Gott unterbricht seine Versammlung und bleibt liegen und bleibt stehen und sagt, du, ich helfe dir. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Er will einer von uns sein. Und du bist so ein Kaliber. Ich habe niemand. Ich habe keinen Menschen. Und dann kommt Jesus und sagt, du, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er will deinen Mangel ausfüllen. Weißt du, du kannst nicht bezahlen, aber er kann's. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Stell dir mal vor, wenn du solch einen Gott, solch einen Vater an deiner Seite hast, der sagt, du, lass dein Portemonnaie, deine Groschen kannst du für dich behalten. Ich will für dich alles tun, ich will dich versorgen. Gib mir ab deine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Gott will einer von uns sein. Er will sich um deine Sorgen kümmern. Er will informiert werden, welche Sorgen du hast. Unser großes Problem ist, wir sagen ihm es nicht. Wir behalten alles für uns. Wir denken, wir können das lösen. Und dann sind wir noch so dumm dazu, erzählen der ganzen Welt die Sorgen. Das wird nur noch schlimmer und schwieriger. Jetzt wissen alle, dass du Probleme hast, dass dein Haus brennt. Aber dem Herrn, dem vergessen wir zu informieren. Sag es Jesus, was dir fehlt, was dich quält. Er will dir dienen, das ist wahrer Gottesdienst. Wir denken, ich diene Gott überhaupt nicht. Er dient mir und ich kann erst was für Gott tun, wenn er mir gedient hat. Ich kann erst reden, wenn er zu mir geredet hat. Ich kann geben, wenn er mir was gegeben hat. Ich kann segnen, wenn er mich gesegnet hat. Sonst läuft es nicht. Ich kann heilen, wenn er mich geheilt hat. Ich kann zu jemandem stehen, wenn er zu mir gestanden ist. Also wir brauchen zuerst mal unsere eigene private, persönliche Gotteserfahrung, dass mein Gott ist bei mir. Wovor fürchte ich mich denn? Wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein. Überleg einmal, du kannst nicht schwimmen. Und du bist brennbar. bist leicht ein Flammbar, was es auch immer ist. Aber der Herr sagt, wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durch Wüste gehst, ich bin bei dir. Gott beschenkt uns. Und das Schöne dabei ist, dass Gott uns permanent beschenkt. Er will einer von uns sein. Weißt du, er gab uns Jesus und das ist schon das Große dabei. Und in Jesus ist Gott Mensch gewesen, durch und durch. Hat alles, was ein Mensch je erleben kann, erlebt und durchgemacht. Und ich darf dir eines in der Liebe Gottes sagen, Gott überfordert uns nicht. Und wenn du Gott an deiner Seite hast, du übernimmst dich auch nicht. Weißt du, er sagt, komm, ich trage. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns auch gleichzeitig, die Last zu tragen. Weißt du, du musst keine Angst haben. Ich verkrafte das nicht. Wenn der Herr da ist, wirst du alles verkraften, sogar das Unmöglichste und das Undenkbarste. Dann schaffst du alles. Gott will einer von uns sein. Und er will in uns sein. Weißt du, wenn du bist nur das Gefäß dann nachher, nur noch die Hülle und das andere ist alles er. Er will dich durch und durch ausfüllen. Nur durch Jesus überwindest du die ganzen Gesetze und Flüche. Und weißt du, da kannst du plötzlich vergeben. Du sagst, ich kann nicht vergeben. Keiner kann vergeben, selbst wenn er wollte. Aber wenn Gott dir vergeben hat, dann machst du das spielend. Mit links. Und deshalb, wir müssen zuerst mal unsere eigene Gotteserfahrung machen. Mein Gott ist bei mir, der ist so großzügig. Der vergibt alle meine Sünden und heilet alle meine Gebrechen. Und das Wort alle, nimm das für dich. Du kannst gar nicht so viele Probleme haben, wie Gott dir dienen möchte. So viele Sünden anstellen, wie er dir vergeben möchte. Gott steckt vor nichts zurück. Er sagt, ich gehe mit dir. Auch wenn du durchs Wasser gehst. Ich bleib bei dir. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Gott will einer von uns sein. Ich will dich nicht verlassen und versäumen. Weißt du, wir haben ein falsches Bild von Gott irgendwo da in Religionsunterricht oder irgendwo von dummen Menschen uns angeeignet, weil die Probleme haben, denken, Gott schlägt und prügelt einen und Gott zieht einen an die Ohren und Gott ärgert einen und bereitet schlaflose Nächte. Nein, wenn du Gott hast, dann ruhst du, dann bist du im Frieden, dann bist du gelassen und getrost und da verzagst du nicht. Und du sagst, mit meinem Gott komme ich überall noch hin. Also dann hättest du auch nicht. Wenn du Gott erlebt hast, und zwar in Jesus Christus, diesen vergebenden, rettenden Gott, der die Sünden zudeckt, dann merkst du plötzlich, weißt du, der Herr macht Wunder über Wunder. Das Letzte, was Jesus getan hat, ist, dass er dem Malchus das Ohr angeklebt hat, so, dir nichts, mir nichts. Weißt du, da hat der Petrus, sein bester Schüler, hat noch bis zuletzt hat nichts gelernt. Bis zuletzt hat er sich fehlverhalten. Gott, und das ist, wenn Gott mit dir ist, Gott macht deine Fehler wieder gerade, der bügelt sie wieder aus. Da klebt das Ohr, der Malchus sei gesegnet. Entschuldigung. Der entschuldigt sich sogar für Petrus, für seine Dummheit. Und ich bin überzeugt, der Malchus konnte es nicht fassen. Mein Ohr ist dran. Hä? Du erlebst Wunder. Und die Wunder des Durchtragens, der Fürsorge. Und wir versagen. Aber Gott ist einer von uns. Jesus ist einer von uns. Der Heilige Geist ist einer von uns. Er ist die Tür zum Vater. Jesus hat Gott uns menschlich gemacht. Als wir mal mit unseren Kindern irgendwo waren oder wir haben Bibellese gemacht im Alten Testament, man soll das Alte Testament nicht mit Kindern lesen, ist jugendgefährdend. Tut mir leid, ist es so. Manche Passagen sind schrecklich und wir lesen so und haben gedacht, wie sagt man das den Kindern jetzt? Da sollten Menschen abgeschlachtet werden und. So wie im Koran. Nichts Besseres. Also aus dieser gleichen Epoche und der gleichen Zeit. Schrecklich. Dann sagt mein Sohn, Papa, aber das war der liebe Gott, bevor er Christ geworden ist. Wir haben einen Gott, der Christ geworden ist, der Mensch geworden ist, der einer von uns geworden ist. Sonst könnten wir gleich Moslems werden oder irgendeine andere harte Religion haben. Aber durch Jesus versteht man Gott, sieht man, dass Gott gar nicht so ist, dass er ein Gott der Liebe ist und dass du vor Gott nicht Angst haben musst, er ist einer von uns. Durch Jesus können wir Gott alles zutrauen. Das ist für mich sehr begeisternd. Ich kann alles ihm sagen. Er versteht mich. Ich kann überall in jeder Situation mit ihm rechnen. ist einer von uns, von mir. Gott ist uns kein Fremder, kein Ausländer mehr. Vorher war er Jude. Denn Juden waren die Auserwählten. Juden waren die besonderen Menschen. Und die anderen, naja, das sind Tiere. Die haben keine Seele. Das war das Denken des Judaismus. Und ist bis heute geblieben. Wir sind was Besonderes. Aber als, und die haben nichts getaucht. Die haben doch versagt nach Strich und Faden, dass Gott sie vernichten wollte und 70 nach Christus den Tempel zerstörte und sie aus dem Land rausgeworfen hat. Und das Land hat sie rausgespuckt. Aber durch Jesus sind jetzt alle Auserwählte. Du bist auch was Besonderes, nun nicht nur die Juden. Wir. Nein, jetzt sind alle Menschen Auserwählte. Wir sind alles Erwählte in Christus. Und durch die Auferstehung Jesu hat Gott das besiegelt und bestätigt. Jeder Einzelne, der an Jesus glaubt, ist ein Auserwählter. Ob Jude oder Grieche, Amerikaner oder Russe oder Chinese, egal wer das ist. Jetzt gibt es keine Auserwählten. Jetzt sind alle auserwählt. Gott will jetzt alle haben und Gott will bei allen wohnen. Und die Hütte Gottes bei den Menschen, nicht bei den Juden, bei den Menschen. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Und Gott ist kein Fremder. Und nach kurzer Zeit hat er sogar den Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit, geschickt. Er hat gesagt, Heiliger Geist, du gehst auch schön runter und dienst den Menschen. Wir wollen bei den Menschen sein. Wir wollen nicht im Himmel. Der Himmel ist uns zu wenig. Wir wollen bei den Menschen. Wir wollen unter den Menschen. Jesus war unter den Menschen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Der Heilige Geist. Und was heißt vom Heiligen Geist? Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine Behausung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist auf diese Welt gekommen durch die Gottheit. Der Heilige Geist bewegt sich über uns. Und in dem Augenblick, wenn der Heilige Geist irgendwo eine Lücke sieht über uns, eine kleine Öffnung, ein kleines Ja-Wörtchen hört, plötzlich zieht er ein. So wie die bösen Geister jede Ritze nützen, so nützt auch der Heilige Geist jede kleine Öffnung, um bei uns einzuziehen und hineinzukommen. Du musst nur um Hilfe rufen, hilflos sein und schon hast du den Heiligen Geist eingefangen. Ich rede so lax jetzt, aber ich will, dass du es verstehst. Das ist so einfach. Du musst nur dich mal richtig schwach fühlen. Oh, ich kann nicht mehr. Und schon kommt der Heiland und sagt, du, mein Helfer, der Tröster, dieser Parakletos, Pfingsten, das gibt's bei dir jetzt. Und ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Die Herrlichkeit Gottes bewegt sich über dein Leben und brütet um dich. Der Heilige Geist hat damals über die Urflut gebrütet. Und guck mal, was der Heilige Geist alles ausgebrütet hat. Die wunderbare Schöpfung. Diese wunderbare Welt. Wenn der Heilige Geist an dir und mir arbeitet, da wird was ausgebrütet. Da wird unser Mangel ausgefüllt. Da wird das Negative verscheucht. In unserem Leben so viel Negatives, so viel Pessimismus, so viel, ja, Zweifel, so viel Unglauben. Und der Herr, wenn der in unser Leben hineinkommt, wenn Gott da ist, hört die ganze Verzweiflung auf. Ich bin da. Fürchte dich nicht. Gottes Gegenwart ist hier. Gott will mit uns reden, so wie du und ich, so verständlich. Gott redet nicht mehr in Lateinisch oder Hebräisch oder Griechisch oder irgendwie Sanskrit. Nein, der Heilige Geist redet in deiner Muttersprache. Und wir hören die großen Taten Gottes in unserer Muttersprache. Du verstehst plötzlich Gott. Und das ist das Wunder Gott von uns. Weißt du, nicht mehr so fremder Gott. Ganz so oben, die Engel und die himmlischen Wesen sind dort oben und wir sind hier unten. Die haben keine Ahnung, die da oben haben keine Ahnung, wie es uns geht. So denken wir immer. Nein, Gott hat sehr viel Ahnung, wie es uns geht. Er ist Mensch geworden. Er wurde geschlagen, wurde angespuckt, wurde verachtet. Wurde gedemütigt, wurde davongejagt, wurde gekreuzigt. Er kann mitfühlen. Und du hast einen Gott, der von uns ist. Und du hast einen Fürsprecher jetzt bei Gott im Himmel. Dort oben, bei ihm, bei den Oberen da. Drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bei diesen drei da oben hast du einen Fürsprecher. Und wir können jetzt sagen, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Total anderes Verhältnis. Der Heilige Geist will uns unser Image stärken, will uns sagen, du horch, sei doch nicht so ein Feigling, sei doch nicht so ein Weichling, sei doch nicht so ein Waschlappen. Streng dich an, ich bin bei dir, ich helfe dir. Christus in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, sagt der andere. Du kannst ganz anders dich verhalten, wenn du weißt, Gott ist bei mir. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir, hat Paulus gesagt. Und dann konnte er, während das Schiff schaukelt, er konnte Abendmahl austeilen, er konnte sagen, Leute, wir werden alle überleben, das Schiff wird kentern, aber wir werden überleben, der Herr war bei mir. Wenn du das erlebst, Gott ist bei uns, der Engel des Herrn ist bei uns, dann überlebst du alle Stürme, alle Katastrophen, alle Krisen, was ja auch noch, welche kommen werden oder kommen wollen, du wirst es überleben, weil der Herr bei dir ist. Der Herr wird nie versagen. Kannst du mir eine Situation sagen, wo Gott versagt hat? Der Herr kann selbst in unmöglichen Situationen eingreifen und ein Wunder machen. So, wir sollten aufhören, nur uns zu sehen. Wir sollten auch den Herrn sehen, der bei uns ist. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen möge. Du brauchst offene Augen, dass du nicht die Geister und Gespenster und den Teufel und die Dämonen und weißt, der Kuckuck noch was siehst, sondern du sollst den Herrn sehen. Und dann hör deine Heuschreckenmentalität auf. Weißt du, was es ist? Die Israeliten, als sie die Nachricht hörten vom schönen Kanaan, von diesem wunderbaren Land. Ja, das Land ist wunderbar, schaut die Trauben an, was wir mitbringen und die Feigen und alles mögliche. Herrlich! Aber... wisst ihr was? Dort gibt es Riesen, ganz gewaltige Menschen. Riesen, die sind 6 Meter groß. 6 Zehen haben sie, 6 Finger haben sie. Und wir kamen ihnen vor wie Heuschrecken. Das ist diese Heuschreckenmentalität. Du siehst die Probleme als Riesen und du kommst dir diesen Problemen wie eine Heuschrecke vor. Klein, armes Schäfchen. Arme Heuschrecke, wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Hör doch auf mit deiner Heuschreckenmentalität. Wenn du in Gott bist, bist du ein großer, ein starker, ein mächtiger, ein unbesiegbarer. Aber du musst in Gott sein und Gott in dir. Glaube an Gott und du wirst befreit werden. Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen Glauben nur an einen großen Gott. Dass unser Gott ein großer Gott ist. Du brauchst nicht großen Glauben. Mein Gott ist groß. Wie groß ist mein Gott, singen wir in einem Chorus. Aber die Heuschreckenmentalität. Ach, wir sind so klein. Wir sind nur so wenig. Wir sind nur zu dritt. Wir sind so schwach. Ich bin nur Frau oder ich bin nur Mann. Ich bin nur Arbeiter. Ich bin nur Angestellter. Hartz-IV-Empfänger. Ich bin so elend. Weißt du, das ist Heuschreckenmentalität. Du solltest dir bewusst werden, was du wirklich in Christus bist. Du bist Gottes Sohn. Stell dir mal sowas vor, das ist was Gotteslästerung. Du bist Gottes Tochter. Wir sind seine Söhne und Töchter. Durch den Heiligen Geist können wir aber, lieber Vater, sagen. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Gegenwart Gottes, ohne zu wissen, Gott ist bei uns, kannst du solche Sprüche nicht loslassen. Da blamierst dich. Aber wenn du den Erlöser hast und der Erlöser bei dir ist, dann kommst du dir nicht mehr schwach vor. Dann sagst du, komm mal her. Und dann handelst du dementsprechend. Weißt du, wir sollten aufhören, uns immer zu verteidigen. Christen verteidigen sich immer nur. Sie denken, ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen und so weiter. Nein, Christen müssen auch angreifen. Christen greifen an. David rannte auf den Goliath. Der kam sich nicht wie eine Heuschrecke vor. Weißt du, wenn du deine Probleme anschaust und du dir ihnen gegenüber wie Heuschrecke vorkommst, hast du schon verloren. Kannst einpacken. Gib mal deine Mitgliedskarte ab. Ja, brauchst dich nicht Christ schimpfen. Weil dein Glaube taugt zu nichts aus Sozialpapier. Weißt du, dein Glaube braucht ein Fundament. Gott ist bei mir. Und mit Gott werden wir schaffen. Stell dir mal so vor, was der David sagt. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Für dich sollte keine Mauern geben. Du lebst ein Leben ohne Mauern. Überleg einmal. Begrenzungen. Gott ist nicht ein Gott, der in eine Schachtel reinpasst. Er ist unfassbar, unbegreifbar. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Es ist nicht nur wichtig, was du von anderen denkst, sondern wie du dich selbst vorstellst. Wie stellst du dich selbst vor? Ach, ich armer, elender Mensch. Wer wird mich vom Tode, von den Banden des Todes erlösen? Römer 7. Und dann geht ein Kapitel weiter. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und es ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Wie stellst du dich vor? Dir selbst. Was für ein Bild hast du? Nicht nur was, weißt du, ist ja schon schlimm, dass du ein schlechtes Bild von Gott hast. Aber es ist noch viel schlimmer, dass du, wenn du ein schlechtes Bild von dir selber noch hast. Oder viele Leute haben schlechte Bilder von ihren Mitmenschen, von ihren Partner, Freunde, Bekannte, Kinder, Familie, Verwandte. Von der Großmutter ein schlechtes Bild. Und vielleicht bist du auch so und arbeitest du auch dein falsches Bild, ein schlechtes Bildnis. Es ist wichtig, was denkst du von dir selbst? Du solltest dein schlechtes Bild in den Papierkorb werfen und fang an, ganz neu zu malen. Von dir selbst. Weißt du, du begrenzt und beschneidest dich selbst. Dich muss niemand beschneiden, das machst du selber im Dienst des Satans. Als Gott sagte zu Moses, Moses, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk gehen. Was sagt der Bruder?
Herr, ich habe eine schwere Zunge. Dann fängt er an zu stottern. Ich habe eine schwere Zunge.
Und dann hört man, was Gott sagt. Und Moses, wer hat die Zunge gemacht?
Wo kommt sie her?
Habe ich nicht die Zunge gemacht? Kann ich dich nicht befähigen, dass du redest? Aber du siehst, sobald du was für Gott tun willst, ist der Teufel da und hält deine Zunge und lähmt deine Zunge. Ich kann nicht sprechen. Und dann gackst du. Und dann stotterst du. Ich habe eine schwere Zunge. Du siehst, was sagst du über dein Leben? Was für ein Bild hast du? Und Moses, also der lügt ja hier, wenn er sagt, ich habe eine schwere Zunge. Der hat Rhetorik studiert. Der war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Der konnte reden und er konnte sehr laut reden. Denn damals gab es keine Mikrofone und weiter. Und da musste er als Prinz vor Tausende sprechen. Und er konnte reden. Aber du siehst, er entschuldigt sich. Ich kann nicht reden. Wenn Gott dir einmal erscheint oder erschienen ist, dann sei nicht kleinkariert. Wenn Gott dir zutraut, geh zum Pharao. Dann kannst du zum Pharao reingehen, ob der dich reinlässt oder nicht. Das ist egal, du kommst hin. Der wird dich hören müssen. Und er wird dich sehen müssen. Und er wird dich fühlen müssen. Wenn er sagt, geh. Weißt du, viele Menschen denken da immer so kleinkariert und haben Minderwertigkeitsgefühle. Weißt, Gott erlöst uns nicht nur von den Sünden. Gott erlöst uns auch von unserem falschen Bild von uns selber. Und da brauchst du Erlösung heute Nachmittag, dass Gott dich von deinem Image, falschen, verdorbenen, verkehrten Image erlöst. Ach, ich bin krank, ich bin hilflos, bin arm, bin schwach. Weißt du, vergiss deine ganzen Fehlentwicklungen. Vergiss deine ganzen Fehlentwicklungen. Und du hast dich vielleicht falsch entwickelt. Da sind Dinge passiert in deinem Leben. Aber der Herr sagt, ich will alles gut machen. Gott klebt dir das Ohr wieder dran. Oder wo andere irgendwie Mist in deinem Leben gebaut haben. Der Herr ordnet, fegt es raus, reinigt dich. Verbessert die Sache. Und er gibt mir eine gelehrte Zunge. Der Moses hätte nur Gott was zutrauen sollen. Gott erlöst dich von deinen Komplexen. Und da hast du vielleicht eine ganze Menge von diesen Komplexen, was es auch immer sein mag. Weißt du, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist wunderbar, herrlich, Halleluja, preis dem Herrn. Aber du hast dich angewöhnt, als Sünder zu leben. Und du lebst nicht mehr, die Sünde ist weg, aber du benimmst dich noch wie ein Sünder. Du humpelst noch, obwohl der Herr dich schon längst geheilt hat. Du solltest aufrecht gehen. Du solltest gerade stehen. Du solltest dein Bett nehmen und mit nach Hause und nach Hause gehen. Aber du bist gewöhnt. Nein, ich bleib liegen. Du solltest nicht nur die Vergebung der Sünden haben, sondern auch als ein Erlöster leben. Und dich an die Erlösung gewöhnen. Weißt du, ja, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Einfach gehen lernen, nicht nur sich immer tragen lassen. Selber entscheiden und nicht immer sich führen lassen. Weißt du, wir sollten wieder erkennen, unsere Würde, unsere Autorität, die Gott uns gegeben hat, und nicht Heuschrecke. Du, die Heuschrecken können eine ganze Menge anstellen, wenn die sich richtig benehmen. Eine Fliege kann einen Elefanten zum Heulen bringen. Weißt du, die Sünde ist schon längst dahin, die gibt's nicht mehr, aber deine Gewohnheit ist noch da, diese negative, pessimistische Haltung, die immer so, immer, ach, wir können nichts. Weißt du, da ist vielleicht jetzt ein Unkraut rausgerissen, aber im Unkraut, da steuert weiter, der Samen, das Wurzeln und so weiter, das ist noch nicht alles ausgerottet. Weißt du, die Sünde ist entfernt, das Wesentliche ist entfernt, aber die Angewohnheit ist noch da. Die sündigen Gewohnheiten, auch sie müssen weg. Es gibt so viele bekehrte Sünder und Heilige. Weißt du, sie haben die Vergebung der Sünden, aber der Zirkus geht genauso weiter wie bisher. Das Programm, das alte Programm von früher. Da ist kein großer Unterschied. Sie leben nicht das neue Leben. Weißt du, wir sind erlöst, um das neue Leben auszuleben, und zwar komplett. Da muss alles neu werden. Vergebung ist eine Sache und das neue Leben. Deshalb, es ist wichtig, deshalb Glaube und Werke. Wir sind ja in der Bibelschule beim Jakobus gewesen. Glaube und Werke. Es nützt nicht, ich glaube. Aber tu was du glaubst. Leb das, was du glaubst. Praktiziere, was du glaubst. Nicht nur ich glaube. Lieber, ich glaube weniger und tue mehr. Was natürlich im Gewöhnlichen, wir glauben mehr, wir nehmen uns mehr vor und schaffen immer weniger. Wir sollen genau umgekehrt tun. Wer sich bekehrt, bei dem muss alles neu werden, der muss vergöttlicht werden. Plötzlich Gott neben mir. Und Gott geht mit Sündern nicht. Weil wenn du deine sündige Gewohnheit weiter pflegst und hegst und förderst, weißt du, Gott sagt, du horch, ich habe doch alles dir vergeben, das ist alles in Ordnung, jetzt müsstest du dich langsam ein bisschen anders benehmen. Und anders sprechen. Weißt du, aus Ägypten kommst du in ein paar Minuten raus. Aber um das ägyptische Denken abzulegen, brauchst du 40 Jahre. Das haben die Israeliten gebraucht. Bis das Alte alles abgestorben ist. Bis neue Generation gewachsen ist. Es braucht seine Zeit. Bis das ägyptische Denken hinter dir lässt. Und nicht an deine Fleischstöpfe und dein Kümmel und Knoblauch denkst. Weißt du, es ist immer eine Sache. Gott führt einen schnell raus. Bekehrt ist mal in 5 Minuten. Vergebung der Sünden hast du in 2 Minuten empfangen. Da musst du nicht viel tun. Du musst nur sagen, Jesus, vergib mir alle meine Sünden und deine Sünden sind vergeben. Aber jetzt nicht mehr als Sünder weiterleben. In einem neuen Bewusstsein, im Gottesbewusstsein zu leben. Das ist eine Übung, das ist ein Training. Da musst du immer wieder mal Trockenübungen, auch mal nasse Übungen machen. Es dauert eine Weile, bis wir uns so angewöhnen, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir denken. Weißt du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ein Hordentier, aber er gewöhnt sich. Du gewöhnst dich morgens um 5 Uhr aufzustehen, stehst um 5 Uhr auf und das geht dir im Blut über, kannst den Wecker schon stellen. Aber jetzt plötzlich musst du was anders tun. Jetzt bist du eine neue Schöpfung in Christus. Jetzt stehst du nicht mehr um 5, sondern stehst um 7 erst auf. Und dann wälzt sich zuerst mal im Bett da, weil du das nicht gewöhnt bist. So viele Christen sind nicht flexibel. Und wenn du mit Gott lebst, musst du mit Gott flexibel werden. Bei Jesus heißt es immer, es begab sich. Es begab sich. Da kannst du nicht planen, jetzt, ja, am Dienstag kommt das, am Mittwoch kommt das, am Donnerstag das. Ja. Aber plötzlich bringt der Herr deine ganzen Termine durcheinander. Was machst du dann? Plötzlich kommen Gäste, die du gar nicht bestellt hast. Oder plötzlich geschehen Sachen, an die du gar nicht gedacht hast. Und genau da will sich der Herr offenbaren in Dinge, die du nicht gedacht hast. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er möchte denken. Gott ist mitten unter uns. Er denkt auf seine Art und Weise. Und es braucht Zeit, bis es das bei uns durchsickert, bis in die Zehenspitzen. Weißt, es braucht Zeit, bis sich das alles durchsetzt bei uns, bis wir das alles übernehmen und übertragen und in unsere ganze Fantasie und Forschung, bis unser Computer umprogrammiert ist. Das braucht seine Zeit. Wenn du einmal einen Fehler gemacht hast und bei mir, ich habe eine Kartei angelegt, mal im Computer, und da habe ich noch nebenbei dieser Kartei so gepflegt, und jetzt habe ich eine neue Kartei angelegt, und jetzt muss ich so langsam Stück für Stück all die Daten von der einen Kartei in die andere übernehmen. Und das ist Arbeit. Und das ist Arbeit. Weißt du, an sich selber zu arbeiten, das ist eine Lebensaufgabe. Du musst von deinem alten Leben nehmen und dann ins neue Leben übertragen. Und das, was Jesus hat, von ihm nehmen und in dein Leben übertragen. Oder was der Heilige Geist, er wird von dem meinem nehmen und euch geben. Es braucht Zeit, bis du alles glauben kannst, bis du alles verstehen kannst. Es braucht Zeit, bis du begreifst, Gott liebt mich. Ja, er liebt mich, er liebt mich. Vielleicht musst du das 100-mal schreiben und sagen, Gott liebt mich. Oder er sorgt für mich. Oder er ist bei mir. Es braucht seine Zeit, bis das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ist genauso wie Nahrung. 9 Stunden braucht es. Bis das, was du gegessen hast, ein Stück von dir ist und in deinem Kopf geht. Dein Kreislauf. Blutkreislauf. So, du musst es, das muss dir ins Blut übergehen. Er führt mich. Und du musst immer wieder sagen, er führt mich, er führt mich, er führt mich auf rechter Straße, steht in der Bibel schon so. Und ich weiß es hundertprozentig, er führt mich. Und ich lasse mich nicht verführen, er führt mich. Es braucht Zeit, bis du die Lösungen Gottes so als deine Lösungen annimmst. Gott will einer von uns sein. Eine echte Menschenführung ist die, weißt du, da macht der Chef oder macht Vorschläge, aber der macht so, er will was von dir. Aber er macht es dann so, er lässt dich entscheiden. Du machst die Entscheidung und es sieht aus, obwohl du entscheidest und machst, aber es sieht aus, ja, das ist deine Entscheidung. Ich habe beschlossen. Weil hat der Chef dir empfohlen. Das ist schon alles vorgegaukelt. Und so ist der Herr. Der Herr möchte, dass du das übernimmst, was er dir vorgedacht hat, was er dir verheißen hat, was er dir versprochen hat und so weiter. Dass es ein Teil von uns wird. Das Göttliche ein Teil von uns wird. Die Lösung. Gott zeigt uns und dann sagst du, du, das möchte ich auch haben. Und das möchte ich auch sein. Und deshalb, wenn du in der Heiligung leben möchtest, schau dir Jesus an. Wie war er? Er war ein Mensch, so wie du und ich. Und viele Christen folgen Jesus nach und ihnen geht es genauso wie mit dem Petrus. Den Menschen kenne ich nicht. Du folgst Jesus schon so viele Jahre nach und kennst du Jesus? Petrus, er hat den Herrn verleugnet. Aber so wie er Jesus da war, bei der Geiselung, bei dem Verhör, bei der Verspottung, Verhöhnung, so hat er Jesus nicht gekannt. Er hat nur den starken Jesus gekannt, den wunderwirkenden Jesus gekannt, der Zeichen und Wunder gemacht hat, der Tod auferweckt hat. Der hätte nur so machen können und die wären alle tot umgefallen. Aber so hat er Jesus nicht gekannt. Ich kenne den Menschen nicht. Also im gewissen Sinne hat Petrus recht gehabt. Er kannte so einen Jesus nicht, der sich schlagen ließ, der sich alles erduldet, alles ertragen hat, der nicht aufgemotzt hat, der wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wurde, der sich gegen all das sich nicht gewehrt hat. So kenne ich den Menschen nicht. Du sollst Jesus als Mensch kennenlernen, wie er wirklich ist. Nicht nur, wie er am Sonntag ist. Wir kennen vielleicht nur Sonntags Christus oder Jesus. Nur so Sonntags, ja. Oh, der steht da und segnet und winkt und so weiter. Aber das ist nicht Jesus. Der ist auch anders. Der kann einen Hammer nehmen, kann eine Säge nehmen, kann arbeiten, kann auch hart werden, kann sogar Peitsche nehmen und die Leute aus dem Laden schmeißen. Der kann alles. So kenne ich Jesus nicht. Du wirst erstaunt sein, was du noch, wenn du länger mit Jesus gehst, was du alles bei ihm siehst und entdeckst und wie er ist. Und Petrus lernt diesen Jesus von der anderen Seite, von dem anderen Extrem kennen. Dann sagt er, komm her, Petrus, ich will mit dir ein bisschen reden. Hast du mich lieb? Und da siehst du, wie er dann alles aufarbeitet, dass er den Petrus nicht aufgibt. Du und ich, wir hätten vielleicht den Petrus aufgegeben. Er hat gesagt, komm, häng dich auf. Aber dieser Herr Jesus geht dem Petrus nach, kümmert sich um ihn, ist ein echter Seelsorger, sehr sensibel. Er schaute ihn nur an und dann fing er an gleich zu plärren. Es braucht Zeit, bis du soweit bist. 3 Jahre hat es gebraucht, bis er einen anderen Jesus kennengelernt hat und einen anderen Jesus erlebt hat, als Er dachte, oh, das ist herrlich, da wird Israel befreien, die Römer rausjagen und so weiter. Und dann, wir werden Minister sein, Innen- und Außenminister und was weiß ich werde der Staatssekretär werden, Präsident oder sonst. Nein, die haben sich falsche Hoffnungen gemacht. Und wenn wir oft Jesus nachfolgen, wir machen uns auch falsche Hoffnungen. Ich werde Diakon, ich werde Apostel, ich werde Evangelist, ich werde Lehrer. Ich werde, was kann ich noch werden? Gaben kriege ich. Aber weißt du, bevor Gott an uns arbeitet und mit uns zusammenarbeitet, lässt er uns so vieles von ihm abgucken. Schau mich an, sagt er. Lernet von mir. Gott erlaubt es, dass du zuerst mal manche schluckst, wenn Gott einer von uns wird. Weißt du, dann fragst du, Herr, und warum hast du das getan? Komm, folge mir nach, frag nicht so viel. Danach wirst du es erfahren. Oft ist es so, dass es uns gar keine Argumente gibt, dass er gar nicht mit uns diskutiert. Komm, du wirst nachher noch erfahren. Du wirst nachher deine Frage beantwortet bekommen. Komm, frag nicht so viel. Weißt du, es braucht seine Zeit, bis du das alles, was menschlich ist, was nicht taugt, was ihm keine Freude macht, loslässt. Gott ist einer von uns. Aber es braucht seine Zeit, bis wir so weit sind, dass wir auch einer von ihm sind. Weißt, man passt sich einander an. Es braucht seine Zeit, bis Gott sich dir angepasst hat und bis du Gott angepasst hast. Bis wir einer voneinander sind und dann gemeinsam durch das Leben gehen. Es braucht seine Zeit, bis deine Wege Gottes Wege sind. Du gehst immer nebenaus. Du sagst, nee, das ist mir zu schwer, zu hart. Es braucht seine Zeit, bis du das Leben verstehst, auch das göttliche Leben. Es braucht seine Zeit, bis du die Prüfungen bestehst. Es braucht seine Zeit. Und Gott erlaubt, dass du Prüfungen bekommst. Und er will sehen, was macht er jetzt? Fällt er durch? Über Jesus heißt es schon im Psalm 2, also den hat er noch gar nicht gegeben, gar nicht gelebt, aber Jahrhunderte vorher, da heißt es, der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Mein Sohn bist du. Also von Jesus ist die Rede, von diesem Königssohn. Jesus wird König und Herr. Und das ist eine lange Geschichte, bis du soweit bist. Heute habe ich dich gezeugt. Weißt du, von der Zeugung bis zur Geburt ist ein ganz weiter Weg. Nicht nur 9 Stunden, 9 Monate. Da muss noch viel passieren. Wir denken manchmal, also Kind Gottes wird sofort. Heute bekehrt und bin gleich Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Aber du musst noch so viel lernen. Wenn die Kinder geboren werden, die machen noch in Windeln, die machen Krach, die müssen noch wachsen, die können überhaupt nicht, die sind ganz doof. Ja, so ein Baby, schau doch so ein Baby an. Da ist das ganze Leben vor diesem Kind. Aber es muss alles gelernt werden, bis es endlich mündig ist. Gott will unter uns wohnen. Jesus ist der Menschensohn und Gottes Sohn in einem. Das ist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von Gott. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Überleg einmal, die uns ähnlich sind. Du wirst vielleicht nie so groß werden wie Gott, allmächtig, aber wir werden mit Christus regieren. Wir werden bei Christus sein und wir werden Autorität haben. Aber es dauert eine Weile. Es braucht Zeit, bis das Göttliche in dir verwirklicht wird. Bis die Zeit erfüllt ist, dass Jesus eine Realität in dir ist und sich in dir verherrlichen kann. Du lernst zuerst Gott kennen und jetzt geht es darum, er will einer von uns sein und ist einer von uns. Du lernst Gott kennen in der Niedrigkeit. Also wenn du Gott kennenlernen willst, geh nicht in eine große Kirche. Geh nicht zu was Großem, zum Mächtigen. Bei den Mächtigen ist nicht der Herr. Du wirst enttäuscht sein, geschockt sein. Du hast gedacht, da wäre Gott, aber da ist nicht Gott. Gott ist nicht in der Kathedrale, Gott ist nicht irgendwo im Tempel, Gott ist nicht bei den Mächtigen, Gott ist bei den Kleinen, bei den Unscheinbaren, bei den Unsichtbaren. Gott offenbart sich in der Niedrigkeit, egal in welcher Form. Wenn wir niedrig sind, unten bleiben, auf dem Teppich, runterkommen. Du lernst Gott kennen in Bescheidenheit. Einfachheit, in Demut. Du lernst Gott kennenlernen in Selbstdisziplin. Da merkst du, wie schwierig Gott zu werden ist, göttlich zu werden ist. Da bist du entsetzt. Ich dachte, ich wäre schon ein Heiliger. Aber dann merkst du, da ist noch so viel von mir. Also nein, bitte. Du lernst Gott kennen und erlebst Gott durch Selbstverleugnung. Wenn du sagst, ich kenne den Menschen nicht. Hier hat Petrus Jesus kennengelernt. Hier hat er Gott kennengelernt. Ich kenne den Menschen nicht. Durch Selbstverleugnung, durch Loslassen. Du lernst Gott an der Krippe kennen. Nicht im Tempel als den hohen Priester. Nein, in der Krippe als Baby. Und das ist, wie er sich den Menschen damals offenbarte. Kannst du dir das vorstellen? Dann kommen die Menschen, die Weisen aus dem Orient und beten das Kind an und wissen ganz genau, das ist der Messias. Wir haben falsche Gottesbilder. Weißt du, Gott offenbart sich in Sachen, wo du keine Angst haben musst. In Babys. Und du musst vor Gott nicht keine Angst haben. Was kann ein Baby tun? Höchstens ein bisschen beißen. Oder anspucken. Aber mehr kann ein Baby gar nicht machen. Wir haben so falsche Gottesvorstellungen, schrecklichen Gott, blutrünstigen Gott, der immer nur fordert. Nein. Guck mal, dieser Simeon, da kommt in den Tempel, da kommt Maria und Josef und bringen das Kind zur Kinderweihe. Und dann nimmt dieser Simeon das Kind und sagt, und nun kann ich heimgehen, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Wie lernt man Gott kennen? Gott unter uns, plötzlich spricht der Heilige Geist, das ist er. Und du merkst plötzlich hier, unter uns ist ein Messias, unter uns ist ein Heiliger, unter uns ist jemand, der den Gott hat und der Herr kontrolliert und den Herr führt und so weiter. Plötzlich spürst du, das ist der Messias. Nun kann ich heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Der hat noch kein Wunder gesehen, noch keine Predigt gehört, noch keine Offenbarung gehabt, noch gar nichts. Nur das Baby hat er in den Armen gehalten. Plötzlich spürte, du Gott, so liebt uns Gott, so gut ist Gott zu uns. Gott liebt uns und er offenbart uns seine Liebe als Vater, als Freund. Er will seine Kinder nicht als Sklaven haben, sondern als Söhne und Töchter. Und viele Menschen denken, Gottesdienst ist Sklavendienst, Sklaverei. Ich muss Freitag in Gottesdienst, ich muss am Samstag in Gottesdienst, ich muss am Sonntag, ich muss am Mittwoch, ich muss den Zehnten geben. Wenn ich den Zehnten nicht gebe, kann Gott mich nicht segnen. Weißt du, du vergisst doch die ganzen Ismen. Du musst, nein, wenn du von Gott lieb hast und Gott dein Partner ist, dann machst du alles für ihn. Da gibst du nicht den Zehnten, da gibst du die 90% und sagst, ich lebe auch vom Zehnten. Dann bist du nicht mehr so eng. Der mit Gott lebt, ist nicht mehr eng kariert. Du musst vorstellen, was Gott getan hat, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Du musst es vorstellen. Er starb für dich und mich, als wir noch Sünder waren. Wir sind noch gar nicht geboren gewesen. Jesus kam in diese Welt ohne Gebet. Ich habe nicht gebeten. Vater, schick den Herrn Jesus. Wir brauchen ihn dringend. Ich war noch gar nicht da. Weißt du, er kam ungebeten. Und wie lernst du Gott kennen? Gott kommt immer ungebeten. Auch in deiner Realität und Wirklichkeit. Weil er sich offenbaren möchte. Weil er dir dienen möchte. So ungebeten. Plötzlich steht jemand neben dir und er sagt, ich möchte einer von euch werden. Darf ich das? Aber natürlich, wir sind, so wie die Leute von Bethlehem, kein Platz in der Herberge, alles vermietet, alles verpachtet, alles vergeben. Gut, dann geht er in den Stall. Gott hat seine Liebe gegen uns erwiesen, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Heiden waren. Er kam ohne unser Hinzutun. Verstehst du? Gott ist neben dir, ohne dass du was tust. Ohne dass du 10 Vater unser betest. Ohne dass du irgendwie fromm und religiös wirst. Weißt du, viele erleben in der vorlaufenden Gnade Gott so intensiv und so stark. Du bist noch gar kein Christ, aber du hast schon so viel mit Gott erlebt, wenn du ehrlich bist. Da hat er dich bewahrt, da hat er dich geholfen, da hat er dir was Nettes gesagt und da hat er was Schönes gegeben. Und da hat er dir geholfen und da hat er dich gestärkt. Wir erleben Gott nicht erst bei unserer Bekehrung. Wir erleben Gott schon viel früher, von Kindesbeinen an. Unsere Erlösung ist ein Liebeswerk Gottes von Anfang an. Gott kommt durch Jesus auf uns zu, holt uns da ab, wo wir sind. Das ist doch Gott, Halleluja. Weißt du, und er begegnet allen Menschen einzeln, privat. Gott will einer von uns sein. Er begegnet dem Moses extra, der Maria, dem Josef, dem Zacharias, dem Simeon, der Anna, den Hirten auf dem Feld. Die sind im Dunkeln und warten auf die Lämmer und plötzlich kommt der Engel des Herrn, euch ist heute der Heiland geboren. Der König, der Erlöser, euch ist heute der Heiland geboren. Weißt du, die Hirten haben nicht gewartet, die waren überrascht. Der Herr ist geboren, der Herr ist erschienen. Du wirst überrascht sein, wie plötzlich Gott dir begegnet. Und in Stunden und Augenblicken, wo du gar nicht denkst. Die Begegnung mit Gott, dass Gott einer von uns ist, hat nichts mit Tradition zu tun, hat nichts mit irgendwelcher Routine zu tun. Weißt du, Gott holt uns aus dem Alltag raus und unerwartet, plötzlich steht er da. Plötzlich kreuzt er da diesen Leichenzug und sagt, Mädels, steh auf, Junge, steh auf. Plötzlich greift er ein. Und wie oft hat Gott schon in deinem Leben eingegriffen? Denk drüber nach. Wie oft? Könntest Bücher schreiben und solltest eigentlich anfangen, aufzuzählen, wie oft Gott in deinem Leben eingegriffen hat. Und dein Leben verwandelt wurde dadurch. Weißt du, Gott möchte einfach nur reingelassen werden. Und er kommt immer dann, wenn du nicht aufpasst. Also das ist bei mir so. So wie der Teufel zu mir kommt, wenn ich nicht aufpasse, so kommt Gott. Und Gott ist immer schneller als der Teufel. Plötzlich ist er da. Plötzlich sagt er guten Tag. Und sagt, wer bist du? Noch ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. So schnell kannst du gar nicht sprechen, wie Gott hilft und handelt. Ich will dir nur Gott schmackhaft machen. Lass dich auf dieses Abenteuer mit Gott ein. Du musst dich nur ein Ohr schenken und sagen, Herr, was hast du gesagt? Und diese innere Stimme, wenn du anfängst, auf die innere Stimme zu horchen, fängst du an, auf Gott zu horchen. Und das Gehör wird immer größer, dein inneres Ohr wird dann so groß, so dass du den Herrn schon wispeln hörst. Gottes Herrlichkeit ist dort, wo man erlaubt, dass er regiert, wo man sich von seinem Geist versagen lässt, wo man sagt, Herr, jetzt kannst nur noch du helfen. Gott greift in unserem Leben dann ein, wenn wir eine hilflose Situation vor uns haben. Also vielleicht bist du jetzt in so einer Phase und sagst jetzt, ich weiß nicht, ich komme mit meinem Karren nicht mehr aus der Sackgasse raus. Ich komme aus den roten Zahlen nicht mehr raus. Ich komme aus der Situation nicht mehr raus. Weißt du, du hast den Karren verfahren. Bleibe ruhig. Bleibe ruhig. Und harre des Herrn. Und du wirst Gott noch loben und preisen. Du musst lernen, auf Gott zu warten. Auf Gott zu warten, bis er eingreift. Und er seine Mühlen malen und langsam, aber sehr trefflich fein. So, Gott ist einer von uns, ist ein bisschen langsamer. Er wartet immer auf deine Entscheidung, deine Reaktion. Wenn du etwas machst, sagt er, na, da kann ich nichts tun, dann macht er jetzt. Aber wenn du untätig wirst vor Gott, du bist in der Gegenwart Gottes, wir müssen, das ist die schwerste Arbeit ist, in Probleme zu haben und nichts zu tun. So hier zu stehen und sagen, ich habe so ein Problem. Vor mir das Meer, hinter mir die Ägypter, links und rechts die Berge. Was soll ich tun? Und der Herr sagt, steht still. Und ihr werdet heute ein Wunder sehen. Hört auf zu plärren. Weißt du, wir denken, wenn wir viel beten, wird viel passieren. Nein. Seid nicht erschrocken, wenn ich euch sage als Pastor. Und ich darf auch mal was anderes sagen. Es passiert so viel, wenn du aufhörst zu betteln. Weißt du, viele beten nicht, sie betteln. Und wir sind keine Bettler, liebe Geschwister. Und wir sollen nicht betteln, sondern wir sollen einmal dem Herrn sagen und dann die Sache Gott überlassen, ihm anheimstellen. Wie das ist, er soll die Akten nehmen. Er soll die Rechnungen nehmen. Er soll die Diagnose nehmen. Und dann ihn reden lassen. Aber wenn du noch was machst, und zitterst und kochst, der Herr sagt, warum bist du so unruhig? Harre des Herrn. Weißt du, Gott handelt erst dann, wenn man ihm aufhört, Vorschriften zu machen. Oh, die Gotteskinder sind so gelehrig, die wissen genau, wie das gemacht werden soll. Aber der Herr hat ganz andere Methode, ganz andere Prinzipien. Hör doch auf, Gott Vorschriften zu machen. Preise ihn, sei großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und wie du das alles so machst, das ist dein Problem. Du bist ja ein Alleskönner, Herrgott. Du bist ein Alleskönner. Du kannst es. Aber du bindest Gott Hände und Füße, wenn du Vorschriften Gott machst. Gott kann sich nicht in deinem Leben so entfalten, wie er sich entfalten möchte. Und Gott möchte dein Nachbar. Er möchte einer von dir sein und er möchte dir brennend helfen. Aber er tut nichts, weil er wartet, bis du zur Ruhe gekommen bist. Bis du Sabbat hast und nicht er. Bis du Feierabend hast und nicht er. Und dann, wenn du Sabbat hast, wenn du schläfst, arbeitet er. Und deshalb passiert sehr vieles nachts meistens. Wenn wir schlafen, dann handelt Gott. Wir müssen nur Gott Raum geben, um sich zu entfalten. Unser Auftrag ist, Gott zu ehren. Dazu sind wir geschaffen, ihn zu preisen, ihn zu beklatschen, ihn zu bejubeln. Das ist unser Auftrag. Und wenn du das machst, großer Gott, ich preise dich. Versuch einmal von Gott Großes zu denken. Und dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Dann plötzlich wächst du mit der Vorstellung Gottes, mit der Idee Gottes, mit der Anbetung Gottes wächst du. Wenn du Gott preist, du wirst immer auch größer. Das reizt dich. Wo man dann Gott einfach erhebt, da wirst du mit erhoben. Wer Gott erhebt, der wird mit erhoben. Unser Auftrag ist, einfach mit ihm in Verbindung zu stehen. Wir sind Gottes Kontaktleute. Wir empfangen und wir geben weiter. Also wir stellen die Verbindung her. Wir müssen nur in Verbindung mit Gott bleiben und mal sehen, was der Herr tut. Wir sollten auf seine Hände achten, auf seine Füße achten. Wohin geht er, was tut er? Und da kommt die Herrlichkeit Gottes. Er kommt mit seiner ganzen Macht. Gott will einer von uns werden. Ob du das verstehst oder nicht, ich lasse es dir. Erlaube Gott, einer von dir zu werden. Zuerst mal fang ganz klein an. Jesus wurde Baby. Fang an als Baby an. Gehe deine Kindheit durch. Arbeite zuerst mal deine Kindheit auf mit Jesus zusammen. Nimm Jesus in deine Kindheit hinein. In deine Verletzungen, Ablehnung, Vergewaltigung, Missbrauch. Nimm den hinein und sag, Jesus, komm, mach du alle Phasen meines Lebens durch mal. Er wird einer von uns werden. Und das ist innere Heilung. Bevor du nach außen outest und nach außen was tust, musst du zuerst innen drin heil werden. Und das passiert, indem du Jesus mitnimmst. An all diese Situationen, die dich frustriert haben, die dich niedergemacht haben, die dich fertig gemacht haben, und das ist eine ganze Menge davon. Und da ist vielleicht, wo dann die Mutter oder der Vater, aus dir wird nichts. Warum bist du nichts geworden? Nur weil irgendjemand dich verflucht und verdammt hat? Und das vielleicht in der Kindheit. Oder du warst irgendwie ein bisschen behindert und in der Schule hat man dich in der Sonntagsschule, nicht Sonntagsschule, sondern Sonderschule geschickt. Und so weiter. Und dann hast du Komplexe bekommen. Du hast, oder hast vielleicht gestottert, bist und dich nicht getraut zu reden, hast dich nie gemeldet und so weiter. Dann hat man dich für doof verkauft am Schluss. Weißt du, das sind alles Verletzungen. Die sitzen tief drin. Deshalb traust du dir nichts mehr zu. Und du brauchst Heilung. In der Schule oder aus der Schulzeit. Heilung da irgendwo bei deinen Freunden. Also du wirst Mauerblümchen bleiben. Dich wird niemand heiraten und so weiter. Bleibst ledig. Du wirst niemand finden. Für dich gibt's niemand. So, da, lauter dumme Gedanken. Aber diese Gedanken sind Mächte geworden. Und du brauchst Heilung deiner Gedanken. Deine Festplatte im Kopf, die muss gelöscht werden durch das Blut Jesu Christi. Gott will einer von uns werden. Gott will eingeladen werden. Wie viele ihn aufnahmen. Du musst ihn einladen. Der kommt sofort auf der Stelle. Du musst nur bitten, Jesus, komm und übernimm du mal diese Situation. Behandle du mal diese Situation. Lad ihn ein. Jesus macht Hausbesuche bei dir. Nein, mach keine Hausbesuche, mach Innenbesuche. Da versucht in deinem Herzen da aufzuräumen, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen, ins Gleichgewicht. Dein Leben ist so aus der Balance geraten. Du bist entweder in dem Extrem oder in jenem Extrem. Du bist nie vernünftig. Gott will dich ausbalancieren, so in Lot bringen. Er will einer von uns werden. Aber du musst es erlauben. Jesus, mach du das. Übernimm du das. Er muss in dein Haus einkehren, wie beim Zachäus. Und da kommt gleich Ordnung. Ganz gut. So, er knüpft da an, wo wir sind. Er holt uns immer dort ab, wo wir gerade uns befinden. Das, was uns am allermeisten zu schaffen macht, da begegnet uns Gott am schnellsten. Das, was dir heute am allermeisten zu schaffen macht, da kannst du Gott erwarten, dass er eingreift. Er kommt und er zeigt dir, was in deinem Leben alles passieren muss, was sich verändern muss. Dann klärt er dich Stück für Stück auf. Gott offenbart sich aus Gnaden. Du musst nicht zwingen, du musst nicht betteln. Es ist Liebe, einfach Liebe. Er ist gekommen, um dich zu segnen. Aus Gnaden ist er bei uns. Weißt du, auch wenn du noch so feige bist, wenn er sieht, du hast Angst und bist schüchtern. Es ist nichts Verdammliches, diese Dinge zu haben oder zu sein. Du bist verzagt oder irgendwie hilflos. Und er sagt, komm, ich will dir helfen. Ich bin dein Gott. Ich habe dich gemacht. Ich habe dir die Zunge gegeben. Ich habe dir die Augen gegeben. Ich habe dir die Gedanken gegeben. Es kommt alles von mir. Ich will dir helfen. Aus Gnaden. Nicht, dass du sagst, jetzt, was kostet das? Das kann ich nicht bezahlen. Beim Heiland, der Herr Jesus sagt, kauft umsonst, oder die Bibel sagt, kauft nicht irgendwo Brot, wo ihr nicht satt werdet. Und macht euch nicht löchrige Brunnen, die euch doch kein Wasser bringen. Kommt her zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Und das Joch. Was Gott alles so für uns tut, das ist erstaunlich. Er sagt, was meines ist auch dein. Lern das, entdecke. Wir wirtschaften zusammen, wir sind jetzt Hausgenossen und Bürger Gottes. Du bist mir wertvoll. Gott offenbart sich in der Gemeinde. Also, Gott ist in der Gemeinde. Warum ich das sage? Gemeinde ist eine sündige Institution. Du hast richtig gehört. Keine heilige Institution, eine sündige Institution. Wir sind alles begnadigte Sünder, die zusammenkommen. Alles, die Gnade gefunden haben vor Gott. Weißt du, die Hölle möchte uns am liebsten verbrennen. Was? Ihr bildet euch ein, ihr seid was Besseres? Ja, wir haben Gnade erlebt. Die Gemeinde ist nicht vollkommen und Gott sei Dank, dass sie nicht vollkommen ist, aber der Vollkommene ist da. Jesus ist da. Also such nicht eine vollkommene Gemeinde, du kannst alle Gemeinden in Berlin und in Deutschland und Europa abklappern, die wird es nicht geben, die wird es nirgendwo geben, auch nicht in Jerusalem, auch nicht in Rom und nicht in Mekka, diese gibt es nicht. Die Gemeinde besteht aus sündigen Menschen, so wie du und ich, mit fehlerhaften Menschen. Also in der Gemeinde passieren verrückte Sachen, merkwürdige Dinge, das passieren in der Gemeinde. Oder du warst noch nie in einer Gemeinde richtig drin. In der Gemeinde sind Sünder, so wie du und ich. Das sind die. Und da ist der Herr gegenwärtig. Er gibt ihnen Gaben. Also wenn ich von der Gemeinde rede, und da gibt er Gaben, da gibt er Aufgaben, da gibt er Fähigkeiten, setzt er frei. Da liebt man, dann bringt man sich ein. Und dennoch gehen wir zusammen mit Jesus als Anführer himmelwärts. Guck mal, die Mannschaft Davids, die nachher die Helden Davids geworden sind, das waren alles Leute, die mit dem König Probleme hatten, Schulden hatten und noch andere Sorgen hatten und so weiter, die mit sich selbst nicht zurechtkamen. Aber die kamen mit David zusammen und die haben sich mit David verbunden und sie wurden dann die Mannschaft, das Team. Und da ist jeder, wenn du dann die Chroniker liest, da sind 30 Helden, die sind manchmal ganz merkwürdig Gestalten dabei gewesen. Und wenn du die Gemeinde anschaust, in der Gemeinde sind lauter merkwürdige Gestalten. Weißt du, da schlägt einer mit Eselskinnbacken, da jagt er und der eine dreht mit dem Schwert, der kann mit dem Schwert nicht schlagen, der hat nur mit dem Schwert um sich geschlagen und hat 1000 erschlagen, bis er die Hand nicht mehr abgekriegt hat. Also er hat gekämpft. Weißt du, jeder ist ein Held. Lies mal die Helden Davids. Natürlich nicht jeder ist gleich Joab, so wie dieser Feldherr Joab geworden, aber alle sind Helden geworden irgendwo. Und das alles in der Gemeinde. So passiert Gemeinde. Jesus ist der Anführer. Er will einer von uns sein. Er will Fleisch und Blut sein. Und jetzt sagt, ihr habt keinen Teil an mir, wenn ihr nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Ihr müsst das tun. Ihr müsst das tun. Ihr müsst von mir eins, also mit mir eins werden und ich muss mit euch eins werden. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die begnadigt worden sind, die hier ihren Mann stehen müssen. Und dann sehe ich den Herrn Jesus unter den siebenarmigen Leuchter in der Offenbarung, wie er unter ihnen wandelt, und das ist unter der Gemeinde. Die Gegenwart Gottes ist mitten unter uns. Die Herrlichkeit Gottes ist da, wo man Jesus erlaubt zu regieren, wo man auf den Heiligen Geist hört, wo Gott das Sagen hat. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, da lese ich, da spricht Paulus von der künftigen Herrlichkeit als Apostel, die Hoffnung des Apostels, seine künftige, die künftige Herrlichkeit. Darum verliere ich nicht den Mut. Ist doch schön. Also das ist Gott unter uns, verliere nicht den Mut. Gott ermutigt uns. Immer wenn Gott da ist und die Gegenwart Gottes, und du kannst sicher sein, ob es von Gott ist oder nicht, alles was von Gott ist, ermutigt. Alles was nicht von Gott ist, entmutigt. Der Teufel ist ein Entmutiger und Gott ist ein Ermutiger. Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben, aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Fantastisch. Das Leben, das Gott mir schenkt oder geschenkt hat, erneuert sich jeden Tag. So ist es ein Selbstläufer. Das Leben mit Gott ist ein Selbstläufer. Wenn du das einmal draufgekommen bist, die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Auch die Probleme, die wir und die du und ich haben, die wir haben, die sind nicht schwer, die gehen vorüber. Alles geht vorüber. Alles. Grundsätzlich alles. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Gott mit uns. Kannst du dir vorstellen, Gott ist neben dir, der Unsichtbare? Wenn du Entscheidungen treffen solltest, dann frag Heiland, wie würdest du jetzt entscheiden? Vater, wie würdest du jetzt entscheiden? Heiliger Geist, wie würdest du dich entscheiden? Also, du darfst drei göttliche Personen fragen, wenn du eine schwere Entscheidung zu tragen hast. Schöpfer Gott, wie würdest du dich entscheiden? Mein Erlöser, Jesus Christus, wie würdest du dich entscheiden? Und Heiliger Geist, du kennst die Tiefen der Gottheit, du kennst, was in mir drin ist, auch meine Feigheit. Wie würdest du dich entscheiden? Du kennst meine Schwachheit. Weißt du, der Heilige Geist kennt nicht nur Gott, er kennt dich durch und durch. Er weiß, was wir in Gebilde sind. Er kennt die Tiefen der Gottheit, er kennt auch deine Herzenstiefen. Manchmal die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden schnell aufgerieben, schnell verbraucht. Aber das, was Gott mir gibt, erneuert sich jeden Tag. Das Gottesbewusstsein, um das geht es mir heute Nachmittag. Die Herrlichkeit Gottes ist da, wo man nicht mehr auf die Äußerlichkeiten schaut. Wo man nicht mehr die Ehre bei den Menschen sucht. Wo man nicht mehr den materiellen Erfolg sucht. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Gott ist neben uns. Wo man nicht mehr der Welt zu gefallen sucht. Der Welt, ich meine, im System oder anderen Menschen. Sondern wo man weiß, im Hintergrund, im Verborgenen ist mein Vater, mein Gott. Und Gott erwartet mich. Und ich bin für Gott wichtig. Sehr wichtig sogar. Du bist für Gott sehr wichtig. Wem Gott einmal begegnet ist, der kann es nicht mehr lassen. Der wird sich erneuern, Tag für Tag neu. Ganz schnell noch Johannes den Täufer. Weißt du, Johannes der Täufer, der war Priestersohn. Er wurde verheißen sogar, wie Jesus, also wie ein Messias. Aber was wollte er? Er wollte nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein. Er wollte er sein. Und er sagt, ich muss abnehmen und der muss zunehmen. Er wollte nichts Besonderes sein, er wollte nur Gott in sich haben und Gott durch sich wirken lassen. Er wollte ein Segen sein. Er wollte nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft Gottes. Und er war total anders. Als Priester hätte er schöne leinenen Kleider haben müssen, aber was macht er? Kamelhaarmantel. Und seine Speise wäre feines Mehl und feines Fleisch, mageres Fleisch ohne Fett. Das wäre seine Speise gewesen als Priester, als hoher Priestersohn. Aber was ist er? Heuschrecken und wilden Honig. Geschwister, ich habe gesagt von der Heuschreckenmentalität, du sollst deine Heuschrecken als deine Speise haben. Auf deinem Speisezettel sollen die Heuschrecken sein, mit Honig vermischt. Wir werden sie wie Brot, Martin Luther, fressen. Weißt du, deine Heuschrecken und seine Speise waren Heuschrecken. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal Mühe gemacht hast, eine Heuschrecke zu fangen zuerst mal. Weißt du, die springen. Du sollst deine Heuschrecken fangen, einfangen. Und du solltest dein Leben nicht von Heuschrecken abfressen lassen, sondern du solltest die Heuschrecken selber essen. Um nicht unanständig zu sagen, fressen. Weißt du, du solltest das, was dir Probleme machen, auffressen. Zu deiner Speise machen. Wilden Honig. Auch das ist nicht leicht zu holen, der wilde Honig. Da bist du ein Räuber. Du raubst da diesen Bienen da irgendwo, die sich irgendwo eingenistet haben, raubst du da den Honig und das ist, die werden das sich nicht gefallen lassen. Der Teufel lässt sich nicht gefallen, dass du dem Leben süße Stunden, süße Seiten abgewinnst. Der hat was dagegen. Was glaubst du, die werden dich stechen? Aber du sollst abgebrüht werden. Wenn du ein paar Mal gestochen bist, nachher merkst du es gar nicht mehr. Nur nebenbei. Weißt du, er knüpft nicht da irgendwo an, sondern er geht neue Wege mit Gott. Wenn Gott mit dir ist, gehst du neue Wege in deinem Leben. Gehst nicht und sagst, bitte, haben Sie nicht ein Plätzchen, wo ich noch predigen könnte, vielleicht am Dienstagnachmittag? Oder dass du dann irgendwo dich sagst, ja, können Sie mich noch irgendwo gebrauchen, als fünftes Rad am Wagen? Johannes geht an den Jordan und fängt dort seine Mission an. Braucht doch den hohen Priester nicht. Er kann auch ohne hohen Priester predigen. Du brauchst keinen Titel, du brauchst keinen Orden, du brauchst nicht, wenn Gott dich berufen hat, wenn du die Salbung Gottes hast, dann stehst du über allem. Und jetzt beginnt die Gnade zu greifen. Die Gnade zu wirken. Weißt du, er lässt die ganzen herkömmlichen Regeln und Vorschriften fallen. Kein Talar, lebt unzivilisiert. Kamelhaar und wilder Honig und Heuschrecken und fängt ganz neu an mit Gott. Lebt nach neuen Regeln, wie Gott gibt, tauft die Leute, kehrt um und weißt du, das war seine Botschaft, umkehren, ändert euer Leben. Wer vorher gestohlen hat, soll aufhören zu stehlen. Wer vorher gemordet hat, soll aufhören zu morden. Und wer Leute überfordert hat, der soll aufhören, die Leute zu überfordern. Das war so seine, er war sehr praktisch, sehr konkret. Und wenn Gott da ist, wirst du ganz konkret, ganz praktisch. Dann tust du das, was du tun willst und sollst. Und du wirst die Menschen nicht überfordern und die werden dich auch nicht überfordern. Und ja, hör mal, was die Leute denn kamen, die bekannten die Sünden öffentlich. Jetzt stell dir mal vor, bei uns würde passieren, dass jemand seine Sünde öffentlich bekennt. Hast das gehört? Um Himmels Willen. Weißt du, dann erzählt man, du, da war jeder betroffen beim Johannes. Und jeder hat sich an sich selber gearbeitet, war mit sich selbst beschäftigt, dass er die anderen gar nicht mehr interessiert haben, was für Sünden die da hatten. Jeder hatte Dreck am Stecken. Und wenn das die Menschen sich mal bewusst werden, wenn du Gott neben dir hast, dann bist du so im Feuer, dass du keine Zeit hast für die Sünden anderer Leute und Fehler anderer Leute und Schwächen anderer Leute. Dann hörst du auf, den Splitter in des Bruders Auge zu suchen, denn du siehst schon den Balken, die wieder aus dir rausguckt. Dann läufst du schon vor dem Balken weg. Du sagst, um Himmels Willen, was bei mir drin ist. Ich habe den schwarzen Peter. Und das ist so wichtig, in der Gegenwart Gottes, wenn Gott neben dir ist. Und deshalb Johannes hat am Jordan Gottes Gegenwart verkündigt. Und dann am Schluss kommt noch Jesus dazu. Und noch später kommt der Heilige Geist noch dazu. Weißt du, wenn du die Gegenwart Gottes erlebst, Gott neben dir, brauchst du keine große Kanzel, brauchst du keine große Kirche, brauchst du keine Plattform um zu deiner Entfaltung. Du entfaltest dich. Und dann heißt es vom Johannes, ja, niemand war so groß wie Johannes der Täufer. Also er war schon eine Größe, eine messianische Größe. Und dann, als die Pharisäer fragten Jesus, in welcher Vollmacht wirkst du? Dann sagte er nur, ich habe eine kleine Frage. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Du siehst also, du wirst sogar die Leute das Maul verstopfen durch deine Anwesenheit. Wenn du von Gott und mit Gott lebst, dann sind sie sprachlos. Wenn wir sagen, das war von Menschen, steinigen sie uns. Und dann, wenn ich sage, das ist von Gott, und dann werden sie sagen, warum tut ihr das nicht? Also am besten, wir wissen es nicht. Und das ist typisch menschlich, faule Ausreden. So, Johannes, die Herrlichkeit Gottes war über sein Leben. Gott wirkte durch ihn. Gott war bei ihm. Und dann konnte er sagen, nein, ich bin nur sein Diener. Ich bin nicht wert, seine Schuhriemen zu öffnen und ihn zu taufen. Weißt du, plötzlich kommst du dir so unwert vor. Und Johannes der Täufer hätte noch viel mehr erreichen können, wenn er sich noch mehr Jesus hingegeben hätte. Wenn er gesagt hat, Leute, folgt ihm nach. Aber nein, da ist eine ganz traurige Geschichte. Und immer mehr Leute verließen Johannes den Täufer und folgten Jesus nach. Er hätte nur sich bekennen müssen öffentlich. Und dann wären alle Juden Jesus nachgerannt. Und wäre den Juden nicht so schwer gefallen, Jesus anzunehmen. Aber er hat nur das Lamm Gottes gepredigt und hingestellt. Also er ist nicht weit genug gegangen. Und manchmal, warum wir nicht so weiterkommen, ist in unserem geistlichen Leben, wir gehen nicht weit genug. Wenn wir auf Jesus abfahren, wir sollten ganz auf Jesus abfahren. Und sagen, alles will ich dir weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und nicht Kompromisse. Oder irgendwelche anderen Kompromisse. Gott ist für uns. In meiner Bibel heißt Römer Kapitel 8, ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns? Kannst du dir Gott vergegenwärtigen, dir Gott vorstellen, dass du mit Gott zusammenlebst, dass du jeden Tag mit Gott redest, dass du auf ihn hörst und seine Aufträge von ihm bekommst, dass es ganz normal ist, dass das keine Sensation mehr ist, dass der Herr zu dir spricht, das ist so selbstverständlich. Kannst du dir vorstellen, dass du Dinge tust, die dann wirklich dir Freude machen, weil es Gott Freude machen würde? Und aus schon allein dem Herrn mache ich das zuliebe, nicht für mich. Ich weiß, der Herr ist da, aber ich tue, es ihm gefällt, erfülle seinen Willen. Und dann springst du mit deinem Gott über die Mauern, weil Gott da ist. Und soll ich dir sagen, er befördert dich. Er hilft, dass du noch weiter kommst, als die Mauer ist. Und dass du mit ihm über die Mauer kommst. Das ist die Gnade Gottes. Kannst du dir vorstellen, wenn du dir Gott bewusst machst, und Gott ist in deinem Bewusstsein, und lass in deinem Bewusstsein zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Teufel möchte so einen Keil in deinem Leben hineinschieben. Ja, Gott kümmert sich nicht um dich. Er hat dich vergessen. Er hat dich verlassen. Er liebt dich nicht. Nein, er ist dein Erlöser, er ist dein Retter, er ist dein Heiland und er bleibt dein Heiland bis zum Schluss. Und in meiner Bibel heißt es, und Jesus liebte seine Jünger bis zum Schluss. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich, nein, bis zum Schluss. Er liebt dich bis zum Schluss. Du kannst über die Mauern springen, über die Hindernisse, die Blockaden. Kannst du dir vorstellen? Versuch einmal jetzt Jesus und ich, Gott und ich, Heiliger Geist und ich. Ich schaffe das. Ich erreiche das. Ich fürchte mich nicht. Ich traue mir das zu. Wenn Gott in dir ist, dann traust du dir was zu. Kannst dir was zutrauen. Dann kannst du dir vorstellen, dass die Gaben entfaltet werden, dass du ein Möglichkeitsdenker wirst, dass du Erfolg hast. Kannst du dir vorstellen, jetzt nur mal ganz anders, kannst du dir vorstellen, dass du noch eine Weltreise machst? Dass du mal lachst wieder, dass du mal wieder triumphierst auf Schlangen und Skorpione, dass du mal so Freudentanz veranstaltest. Kannst du dir vorstellen, dass du mutig dastehst? Kannst du dir vorstellen, dass du eine andere Meinung hast als die anderen alle? Kannst du dir das vorstellen? Weißt du, wenn Gott in dir ist, dann kannst du das vorstellen. Wenn er nicht in dir ist, kannst du gar nichts vorstellen. Kannst du vorstellen, dass du das tust, was du schon immer tun wolltest, deinen Traum verwirklichen? dass du deine Talente entfaltest. Kannst du dir das vorstellen? Gott in mir. Und Jesus, von ihm heißt es, er kam und brachte den Menschen Gaben. Und Gott, wenn er zu dir kommt, bringt er dir Gaben. Kannst du dir vorstellen, dass du über die Mauer springst und die Latte immer höher wird und immer mehr dir zutraust und immer größere Hindernisse überwindest? Kannst du dir vorstellen, wenn du dir nicht vorstellen kannst, brauchst du auch nicht erwarten, dass es kommt. Aber kannst du dir das vorstellen? Der Herr ist in mir. Gott ist neben mir. Gott ist einer von mir. Schwer zu übersetzen. Weißt du, dass du Arbeit findest? Kannst du dir das vorstellen, dass du Einkommen bekommst wieder, dass du wieder gesund wirst, dass du wieder Wohlstand bekommst, dass du wieder deine Arbeit erledigen kannst, dass es mit dir aufwärts geht? Kannst du dir das vorstellen? Mit unserer Vorstellung steht und fällt alles. Dass du wieder glücklich bist, siegreich bist, dass du wieder geistlich bist, dass der Herr wieder zu dir redet, dass du Träume, Gesichter und Visionen hast, dass du Gott verstehst, dass du eines Tages predigst Gottes Wort und Menschen erzählst und Menschen für Gott begeisterst. Kannst du dir das vorstellen? Dass du anderen Menschen ein Segen wirst? Kannst du dir vorstellen, dass du wie Sieger ins Ziel rennst und alles erreichst? Das ist möglich, wenn Gott in deinem Leben Gestalt gewonnen hat. Wenn Gott einer von dir geworden ist. Und wenn Gott in dir Herr und Meister ist. Wenn er auf dem Thron deines Lebens sitzt. Weißt du, wenn du und Herr das gar kein, da weiß gar nicht mehr, war das der Herr oder war das ich jetzt? Wer war das jetzt? Wenn wir ihm gleich geworden sind. Wenn er ein Teil unseres Lebens geworden ist. Es ist so ein Kunststück. Aber an diesem Kunststück wollen wir basteln heute. Und einfach uns einladen lassen. Weißt du, das ist nicht mehr Fleisch und Blut, sondern der Geist ist es, der alles offenbart. Kannst du dir das vorstellen? Dass du deine göttliche Größe erreichst. Du bist nicht 1,50 Meter oder 1,60 Meter oder 1,70 Meter oder 2 Meter. Du hast eine ganz andere Größe von Gott. Und wir sollten unsere göttliche Größe erreichen. Väter und Mütter in Christus sein. Und nicht nur Bambinos. Und nicht nur Säuglinge. Und nicht nur Milchwollen. Nein, auch kräftige Speise und unsere Heuschrecken schnappen. Fang deine Heuschrecken ein. Mach da eine gute Mahlzeit. Du sagst das nicht, ich kann damit nichts anfangen. Wenn Johannes der Täufer dort das konnte, kannst du es auch. Du musst leben nach einer anderen Art. Das ist es nämlich. Leben nach einer Art. Wenn du natürlich wie ein hohen Priester, Sohn eines hohen Priesters wandeln möchtest in schöne leinenen Kleider und so weiter und alle sagen, Herr Johannes, ja. Nein, wenn du sagst, mir ist das alles egal, ich will Gott kennenlernen und ich will mit Gott leben, ich will mit Gott für Gott arbeiten, ich will da nicht den Tempel da mich beweihräuchern lassen, nein, ich möchte Gott dienen. Wenn du das willst, und dann kannst du draußen am Jordan im Busch Gott dienen, Halleluja. Dann kannst du dort ein Segen sein. Weißt du, vielleicht am Anfang hast du nur Leerlauf. Wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten, hast du wahrscheinlich am Anfang sehr viel Leerlauf. Aber das ist gut. Aber die Leute in dem Busch, die hören schon. Die hören das. Und die erzählen, da drüben ist einer. Weißt du, Gott an deiner Seite zu haben, ist nicht einfach. Weißt du, da erklären sie dich für verrückt. Die verstehen dich nicht. Die sagen, der überspannt alles. Nein, du bist glücklich in Gott. Du bist glücklich in Gott, du bist zufrieden in Gott, du hast alles. Du sagst, ich brauche doch nicht mehr. Ich brauche doch nicht mehr. Ich habe alles, was braucht. Mein Gott neben mir ist stark genug. Und mit meinem Gott erledigen wir die Riesen, nehmen wir die Stadt ein. Und dann kommst du wie Kaleb und sagst, Josua, gib mir das Gebirge. Und dann kommt die Tochter vom Kaleb, die ist noch schlimmer wie der Vater. Manchmal sind die Kinder noch viel schlimmer wie die Väter. Und ich sage, ich will nicht nur, Vater, du hast mir die Stadt gegeben, aber ich will nicht nur die unteren Quellen, ich will auch die oberen Quellen. Ich will alles haben oder gar nichts. Weißt du, wir sollten so stark sein, dass wir uns nicht mit einer Sache zufrieden geben. Wir wollen alles haben, was der liebe Gott hat. Halleluja. Und er hat viel. Gott will neben dir sein. Dein Teil. Dein Erbe. Und alles, was er hat, soll dir gehören. Und du sollst sagen, ich will die unteren Segensquellen und die oberen Segensquellen haben. Die materiellen und die geistigen. Könnt ihr natürlich hier jetzt eine andere Predigt noch machen. Aber lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns dem Herrn sagen, Herr, ich will wirklich dich an meiner Seite haben. Ich will wissen, Christus mit mir. Jesus ist bei mir bis am Ende dieser Welt. Er ist bei mir. Und der Heilige Geist noch, die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist bleibt bei euch ewiglich. Vater, ich danke dir für Jesus und für den Heiligen Geist, die bei uns sind und die an uns arbeiten und mit uns zusammenarbeiten. Wir haben so viel Segen und wir haben so viel Freude. Wir haben die unteren und die oberen Quellen. Halleluja. Ich preise dich, Jesus, und ich danke dir für die Gemeinde hier, für die Geschwister. Herr, dass du uns benutzt und uns gebrauchst und uns sendest und wir gehen dürfen in Jesu Namen. Halleluja. Herr Jesus, wir dürfen gehen und wir wissen, du bist immer bei uns. Du bist immer bei uns. Du bist immer bei uns. Halleluja. Wir befehlen dir unsere Wege, hoffen auf dich und du wirst wohlwachen. Und du hast ein Problem vielleicht irgendwo. Schau nicht auf dein Problem, schau auf Gott. Gott ist größer als dein Problem. Halleluja. Gott ist stärker als dein Problem. Gott ist stärker als deine Schwachheit, die dich überwältigen möchte und dich fertig machen möchte. Gott ist stärker und größer. Halleluja. Vater, ich danke dir. Amen.